So haben wir gelesen und dann haben wir gehört, dass wir alle aufpassen sollen als Wächter. Also wir sind da zur Mitverantwortung herangezogen. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da heißt es, gib Acht auf dich selbst und auf die Herde, unter die der Heilige Geist dich gesetzt hat oder euch gesetzt hat zu Aufseher. Was uns hier soeben gesagt wurde, ist gar nicht so einfach und besonders nicht für mich, wenn ich jetzt danach zu sprechen habe. Ich könnte darüber hinweggehen, das wäre natürlich die einfachste Art, darüber hinwegzugehen, ohne ein Wort zu sagen. Aber was immer passiert, es wird richtig verstanden werden. Das ist eigentlich die Gnade, die Gott uns an dieser Stätte geschenkt hat, dass wir alle Dinge richtig verstehen. Das ist eine besondere Gnade. Es könnte sonst passieren, dass Menschen etwas Richtiges hören und es verkehrt verstehen oder etwas Verkehrtes hören und es richtig verstehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wem Gott gnädig ist, dem schenkt er die Gnade, dass er sich keine Gedanken macht, sondern sich vom Geiste Gottes leiten lässt. Wir könnten über das, was wir gehört haben, verschiedener Meinung sein, wenn wir menschlich darüber nachdenken würden, wenn wir es dem Herrn überlassen und sagen, mein Gott, wo willst du mich gebrauchen? Zu wem willst du mit mir reden? Ich fuhr gestern in Heilbronn mit einem Mann, den ich zum ersten Mal in meinem Leben sah, und er sagte, hören Sie, verkündigen Sie nicht Gottes Wort in aller Welt? Ich sagte, ja, und jetzt sind Sie dran. Und wie es so kam, ich habe ihm ein Zeugnis abgelegt von allem, von A bis Z, was man so im Griff hat in dieser Zeit. Und dann sagt er, ja, hören Sie, meine Tante, die war in den Versammlungen von diesem Brennheim. Und das muss ja ganz gewaltig gewesen sein. Ja, ich sage, das stimmt. In den Versammlungen war ich auch. So kann es passieren, dass man plötzlich frei ist in sich und legt Zeugnis ab von dem, was man gehört und gesehen hat und auch von dem, was Gott getan hat. Hier heißt es eigentlich, wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, dann ist jedes Rätsel schon gelöst. Ich habe euch als Wächter gestellt. Dieses euch besagt nicht 300, es besagt auch nicht einer. Es besagt mehr als einer. Es können zwei sein, es können drei sein, es können vier sein. Wer die Bibelzeiten kennt oder die Einteilung, in einer Nacht waren immer vier Nachtwachen. Man kann es nachlesen. Es waren vier Wächter, die sich die Zeit zu teilen hatte. Und man kann nachlesen, wann die erste Nachtwache, die zweite, die dritte und die vierte Nachtwache stattgefunden hat. Es waren also, wenn vier Wächter da gewesen sind, hätte man sagen können, euch ist die Aufgabe zuteil geworden, hier nach dem Rechten zu sehen. Der eine dann der nächste, dann der dritte und dann der vierte. Es heißt hier, ich habe euch als Wächter gestellt in dieses Land. Natürlich ist das so, dass wir nicht alle hier als ganze Gemeinde ausziehen können Und nun sagen meine Herrschaften, hier sind wir, Gott hat uns als Wächter gesandt, jetzt gebt Acht, was wir zu sagen haben. Bruder Lück hat es richtig formuliert. Wir können nicht alle gehen, aber wir können alle die Verantwortung mittragen, ob durch Gebet oder auf mancherlei Weise. Es heißt dann weiter, darum lasst nicht ab und saget meinem Volk. Merkt ihr, worum es geht? Die Wächter sollen dem Volke Gottes sagen, was ich euch gesagt habe. Denn ich habe euch Speise gegeben in meiner Zeit. Ich werde euch weiter speisen. Darum gebt alle Zeit Acht auf mein Wort und bringt Dank dar für alles, was ich gereicht habe. Es ist ein wunderbarer Zuspruch, den der Herr uns dadurch gegeben hat. Und ich bin dessen gewiss, dass Gott uns die Gnade schenkt, alle, dass wir alles immer richtig verstehen. Wenn wir uns irgendwie irgendwann vom Herrn geleitet fühlen, etwas zu sagen, sollen wir es tun? Manchmal fällt es auf fruchtbaren Boden, andere Male nicht. Das ist nicht unsere Verantwortung. Wir haben lediglich dem Gottlosen zu sagen, wenn du in deiner Sünde stirbst, oder stirbst, was immer das richtige Wort da ist, dann bist du ewig verloren. Ich bin fast drauf und dran an mein neues Auto einen Spruch zu machen, irgendeinen Hinweis, über den die Menschen nachdenken sollen. Ich habe ein Auto 7 Jahre gefahren mit einem Spruch, wo wirst du die Ewigkeit zubringen, im Himmel oder Fragezeichen? Und wo ich hinkam, überall haben mich die Leute angesprochen, überall. Und wenn man so dazu beitragen könnte, den Wächterdienst auszuführen, dann wäre das doch eine schöne Sache. Wer von euch hätte so den Mut? Glaub, Bruder Schwill, kann sich noch erinnern auf der Arbeit, da stand heute nicht mehr, aber da stand der Spruch so schön angeschrieben und es war immer eine sehr gute Gelegenheit, Zeugnis abzulegen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Ich möchte nicht eure Hände sehen, aber ich bin sicher, dass alle den Mut hätten, Zeugnis vom Herrn abzulegen. Natürlich, solange ich den Spruch am Wagen hinten in der Heckscheibe hatte, der war stationär angebracht, musste ich auch immer schön sorgfältig fahren. Ich musste mich immer richtig benehmen. Das alles war geordnet. Man hatte niemals Bange. Plötzlich dachte man ja, halt, Vorsicht, denn man konnte im Rückspiegel sehen, dass da was geschrieben steht. Und ich wusste ja selber immer, was da zu lesen sei. Aber ihr seht, dass man hier einen Zuspruch vom Herrn bekommt, dass er uns als Wächter gestellt hat in dieses Land. Und darüber hinaus haben wir ja gehört, dass wir seine Botschaft tragen sollen in die verschiedenen Städte hinaus. Und wenn uns nichts täuscht, dann ist da schon fast alles geschehen. Dann haben wir den Dienst ausgeführt. Wir haben den Auftrag getan, den der Herr uns gegeben hat, und warten darauf, dass er die Frucht aus Gnaden hervorkommen lässt. Bruder Lück, ich hoffe, dass ich das alles jetzt in deinem Sinne gesagt habe. So war es dir auf dem Herzen. Nicht den Leuten zu sagen, dass Gott uns alle eine Verantwortung auferlegt hat. Und wenn dann bestimmt wird, dass einige als Wächter wachsam sein müssen und eine besondere Verantwortung tragen, dann stehen wir alle hinter diesen Wächtern und denken nur zu Gott, lass sie nicht einschlafen, damit der Feind nicht kommt und Schaden anrichtet. Herr, mein Gott, lass deine Wächter auf Zions Mauern stehen, lass sie allezeit geöffnete Augen haben, ein offenes Ohr, da schauen sie, da hören sie, sie sind ringsherum orientiert, sie haben nicht nur einseitiges Vermögen, die Dinge zu sehen, sondern sie hören auch, sie nehmen wahr, ob die Dinge vor ihnen, neben ihnen, hinter ihnen, über ihnen, wo was passiert, das merken sie durch die Gnade Gottes. Das sind richtige Wächter. Also, Gott möge uns helfen. Ich persönlich sehe darin besonders die Brüder angesprochen, die am Dienste des Wortes stehen und alle, die eine besondere Verantwortung mittragen und dann hin natürlich bis zum Letzten, der das gehört hat, was Gott uns in dieser Zeit durch sein teures und heiliges Wort zu sagen hat. Wir haben, ja, hier steht natürlich, die Gemeinde soll das Feuer tragen, das der Herr angezündet hat. Jawohl, das ist die Aufgabe. Ihr wisst ganz genau, die Gemeinde ist das A und das O für den Herrn hier auf dieser Erde. Ein Bruder Russ stünde nicht hier, wenn nicht eine Gemeinde wäre. Ein Bruder fragt niemand. Es wäre gar keine Möglichkeit, einen Dienst auszuführen, wenn nicht eine Gemeinde da wäre, in der Gott zu seinem Recht kommt, in der er reden, in der er wirken, in der die Geistesgaben und die Ämter und die Dienste und alles, was Gott schenkt, sein und offenbar werden könnte. Das ist der Ort, an dem Gott sich kundtut. Es ist zwar der Einzelne, der aber eingegliedert ist in die Gemeinde des Herrn, die aus vielen Gliedern besteht, und alle haben den gleichen Anteil an dem, was Gott tut. Selbst der Wächter und alle, die von diesem Wächter an profitieren, es können einige beruhigt sein, wenn andere wachen, dann können einige doch sehr ruhig sein in der Zeit, wo sie wissen, hier wird gewacht. Aber eins will ich euch sagen, unser Hauptaugenmerk geht auf den Wächter Israels, der nicht schläft und der nicht schlummert. Unser Wachen wäre vergeblich, wenn nicht er über uns wachen würde. Unser Schauen wäre vergeblich, wenn nicht er die Dinge, die schon kommen würden, die hat er gesehen, wenn er sie nicht rechtzeitig anzeigen würde. Und Bruder Brenim spricht von dem prophetischen Dienst als von dem Auge in dem Leibe des Herrn. Es steht auch im Propheten Jesaja wohl geschrieben, die Seher, eure Augen sind verschleiert und sie sehen nicht mehr. Das gibt es, dass diese Dinge auch in der Heiligen Schrift berücksichtigt werden. Und ein Wächter muss ein gutes Auge haben, er muss ein gutes Gehör haben, er muss ein Mensch sein, auf den man sich wirklich verlassen kann. Es darf niemand sein, der sagt, Moment mal, jetzt sieht mich niemand, hier werde ich mich eben mal hinlegen und ausruhen. Dann ist das nämlich schon zu spät und dann ist das passiert. Nein, Gott hat allezeit treue Wächter auf Zions Mauern gehabt, über die Gott selber wachte und die er eingesetzt hat. Wer das Wort aus dem Propheten Hesekiel deutlich mitgelesen hat, hier steht ja geschrieben, wenn du ein Wort aus meinem Munde vernimmst, dass du den Gottlosen warnen sollst, dann ist die Verantwortung auf dir. Es heißt nicht, dass man nun willkürlich die Dinge anwenden soll, sondern wie hier geschrieben steht, Hesekiel 33, es heißt hier, was war der Vers, den wir gelesen haben? Vers 7, Du nun, Menschensohn, dich habe ich zum Wächter für das Haus Israel bestellt, damit du sie, und jetzt kommt's, damit du sie, wenn du ein Wort aus meinem Munde vernommen hast, in meinem Namen warnst. Wenn ich jetzt an den Dienstbruder Brenhems denke, er hatte ein Wort des Herrn. Er hat nicht nur gepredigt, er hatte ein Wort des Herrn, einen göttlichen Auftrag. Und es war für ihn ein göttliches Muss, diese Botschaft hinauszutragen und das Volk Gottes zu warnen und ihnen zu sagen, dass wir jetzt in der letzten Zeit leben und dass der Herr selber die Dinge, die vorausgesagt wurden, in dieser Zeit erfüllt. Aber wie gesagt, wir alle haben gehört, wir alle sind mitverantwortlich von dem Augenblick, wo wir Gottes Wort in dieser Zeit aus Gnaden gehört haben. Und so möge der Herr uns helfen, dass wir das alle richtig verstehen und ein jeder sich leiten lässt. Und wir sehen hier sogar zwei verschiedene Dinge. Einmal die Aufgabe, den Gottlosen zu warnen. Das ist eine Sache. Und das andere Mal Unheil abzuwenden. Es gibt also zwei Dinge. Wenn wir den Gottlosen mahnen sollen, dass er sich bekehre, sonst muss er sterben und wird ewig verloren sein. Das ist eine Sache. Aber die Hauptsache ist ja in der Gemeinde selber, dass da der Feind nicht einbrechen, dass er nicht Schaden anrichtet, dass er nicht zerstören kann. Deshalb würde ich vorschlagen, in dem Sinne, wie es Bruder Lück aufs Herz gelegt wurde, lasst uns alle wachsam sein, damit die Ketten überall festgeschlungen sind, ein Glied in das andere, damit der Feind nicht hier oder da durchdringen kann. Und in dem Sinne sind wir alle mitverantwortlich, so dass der Feind nicht eindringen. Was nützt es, wenn der eine wacht und der andere nicht wacht? Schon hat der Feind ein Schlupfloch gefunden, er ist durch, richtet Schaden an und uns allen ist dann Not zuteil geworden. Wenn wir aber den Herrn darum bitten, dass er uns wachsame Herzen schenken soll, ich denke jetzt an die Worte unseres geliebten Herrn und Heilandes, als er seinen Jüngern sagen musste, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und sie alle waren bereit zu wachen. Und als er zurückkam, fand er sie schlafend. Es ist so schnell gesagt, ja Herr, ich werde mit dir wachen. Und schon, während man sich vornimmt zu wachen, schläft man ein. Es sei denn, Gott schenkt Gnade. Wir lesen es doch in den Evangelien, dass gerade sogar in der Stunde oder in den Stunden, in denen Gethsemane und all diese Dinge über unseren Herrn kamen, das war doch eine Stunde zu wachen, auch für die Jünger. Sie wussten doch, was da vor sich geht. Und der Herr spricht noch zu ihm, wollt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Eigentlich, für den Augenblick können wir froh sein, dass sie eingeschlafen sind, wenn sie später sagen können, wir haben ja die Sache hier in Gethsemane mit zu verantworten, denn wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Nein, es hat kein Mensch etwas beigetragen zu dem Erlösungswerk, das Gott in Christus für uns alle geschenkt hat und vollbracht hat. Nicht einer. Und als ein Petrus meinte, er sei sehr stark und er wird den Herrn nicht verleugnen, ganz gleich was komme, dann kommt irgendeine alte Magd oder junge Magd, was immer sie war, und spricht, sagt, Mensch, du warst doch auch da. deine Sprache verrät, du bist aus Galiläa, mach mir doch nichts vor hier. Nicht? Und der wurde ganz im Moment, verschlug es ihm seine Sprache. Sonst war er immer so schnell und fand die richtigen Worte. Und plötzlich geht auch ihm, nicht? Die Sache aus und er muss nachher bitterlich weinen. Der Herr hat das zugelassen, damit sich niemand rühme, dass der gesamte Ruhm unserem Gott und Herrn aus Gnaden geschenkt wird. Sonst hätten sie, jawohl, ich natürlich, ich hab doch nicht verleugnet. Ich und ich, das Ich braucht gar nicht zu kommen. Nicht? Das Ich muss mitgekreuzigt sein, damit Christus alles in allem in uns werden kann. Und so könnten wir mancherlei Beispiele aufführen aus der Heiligen Schrift heraus, dass es notwendig ist, in gewissen Stunden, wenn etwas vor sich geht, zu wachen. Und ich sage euch, Wachen ist immer am Platz, aber besonders in den Versammlungen. Wenn wir hier hereinkommen, dass man sogar die Gedanken göttlich ordnen lässt, dass alle Dinge hier an dieser Stätte auf den richtigen Platz gestellt werden könnten, dass man wachen kann über die eigenen Gedanken, die einem kommen, die einem Mühe machen, ja, die einem im Wege stehen, um die Gedanken Gottes in rechter Weise zu erfassen und ihnen nachzugehen und sich darin zu vertiefen. Es gibt also vielerlei Dinge. Der Feind kommt doch mit verschiedenen Sachen, um die Atmosphäre unter dem Volke Gottes eben zu verderben. Aber dank sei Gott, er wacht und wir wollen mit seiner Hilfe auch wachen, besonders dann, wenn der Herr sich kundtun möchte. Ich habe hier heute noch Fragen, das sind Fragen ganz besonderer Art. Ich möchte eigentlich fast wissen, wer sie gestellt hat. Es sind Fragen über die Engel. Und eigentlich werde ich euch darüber erst viel sagen können, wenn ich aus dem Himmel zurückkomme. Denn es ist tatsächlich so, wir haben in der Heiligen Schrift viele Dinge völlig aufgeschlossen. Andere Dinge sind uns so weit kundgetan, wie sie uns heilsnotwendig sind und wie wir sie wissen sollen. Es gibt Bibelstellen, die sind einfach so in den Raum gestellt, wie damals der Ausspruch Jesu, wer nicht mein Fleisch esset oder isst und mein Blut trinkt, der hat kein Leben. Er hat überhaupt nichts erläutert. Das haben nachher diejenigen, die da hinterher kamen, ich meine jetzt nicht die wahren Knechte Gottes, sondern die anderen. Die haben versucht, die Sache zu erläutern. Aber ich habe nicht gefunden, dass Paulus oder Petrus einen solchen Ausspruch erläutert hat. Es geht da einfach darum, dass der Heilige Geist immer wieder neu den Gläubigen ein solches Wort lebendig macht und es ihnen offenbart. Wenn in der Heiligen Schrift diese Dinge alle erläutert wären, wie in einem Gesetz. Wer das Gesetz liest, der liest dann anschließend die Erläuterung. Und die sind viel, viel länger, wie das Gesetz selber, wie der Passus im Gesetz. Die Erläuterungen, die können manchmal, man liest 3, 4 Zeilen, in einem Gesetzbuch, in unserem irdischen Gesetz hier, und dann kommt eine Seite Erläuterung und dann noch eine. Und zum Schluss weiß man wirklich nicht mehr, wo es noch hin soll und hinführt. Deshalb müssen wir sagen, dass die Dinge der Heiligen Schrift nicht gegeben sind zur Erläuterung, sondern zur Belehrung, würde man alles offenbaren können, dann wäre der Reiz zu dieser ganzen Geschichte vorbei. Dann könnten wir sagen, jetzt wissen wir alles darüber und nun können wir nach Hause gehen. Es wird nie dahin kommen. Wir könnten 1000 Jahre hier Gottes Wort verkündigen und es blieben immer noch Geheimnisse übrig, in die wir einzudringen hätten. Ganz gewiss. Jetzt hier die Fragen über die Engel. Formuliert sind die Fragen alle einmalig. Das muss ich schon sagen. Es heißt hier ja, zunächst 1. Petrus 1, Vers 12. Wer kann mir sagen, was darin geschrieben steht? 1. Petrus 1, Vers 12. Ich suche eigentlich schon gleich eine andere Stelle, die mir aufgefallen ist in diesem Zusammenhang. 1. Petrus 1, Vers 12. Hier steht geschrieben, dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben, Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Das ist im Grunde genommen sehr einfach. Ihr wisst, die Engel sind nicht gefallen. Sie können nicht mitempfinden, wie es einem Sünder zumute ist, wenn er Buße tut und Gnade vor Gott findet, wenn sich ihm der Himmel wieder auftut und der Segen Gottes über ihn kommt. Das können die Engel nicht empfinden. Aber, um euch das gleich vorweg zu sagen hier, es steht geschrieben, es wird Freude sein im Himmel bei den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Auch wenn sie nicht direkt mitempfinden können, so freuen sie sich doch, dass Gottes Zahl langsam aber sicher wieder voll wird. Und wenn der Letzte, der hinzukommen soll, hinzugekommen ist, dann werden wir alle versammelt sein bei dem Herrn. Es heißt in der Stelle im Hebräerbrief, wo bei uns geschrieben steht, zu der Versammlung der Heiligen, da heißt es im Grundtext zu der Vollversammlung, wo alle, die anwesend sein sollen, werden anwesend sein, wo niemand mehr fehlt. Da werden alle Engel, alle Menschen, alle Cherubim, alle Seraphim, es wird alles da sein. Es wird eine Vollversammlung sein im Himmel. Das kann ich euch heute schon sagen. Manchmal hören wir von einer Vollversammlung in der UNO. Mein Schreck, damit haben wir gar nichts zu tun. Aber in der Herrlichkeit, das wird eine Vollversammlung sein. Und da werden wir dann alle sein dürfen aus Gnaden. Also, mir genügt das eigentlich, was die Heilige Schrift hier sagt. Es ist sehr kostbar, auch ganz herrlich formuliert. Ich könnte es nicht anders formulieren, auch wenn ich mich sehr anstrengte. Es heißt, es sind Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Das freut mich sehr, dass das so ist. Und das genügt uns. Jetzt gehen wir weiter. Es heißt hier, warum begehren Engel, in diese Dinge hineinzuschauen? Ja, wir haben dein anderes Wort ja schon betrachtet vor einigen Mittwochabenden, dass die mannigfaltige Weisheit Gottes hier auf Erden durch die Gemeinde kundgetan wird. Und es sind eben Dinge, zum Beispiel, wenn ein Engel zu Johannes auf der Insel Patmos kommt und ihm gewisse Dinge zeigt und offenbart, dann hat er in keiner Versammlung das Wort Gottes verkündigt, sondern hat nur mal die Dinge, die kommen werden, die angedeutet wurden, eben kurz gesagt, das und das bedeutet das und das, und dann ging das weiter. Aber die Predigt des Wortes Gottes, die ist nicht den Engeln überlassen, sondern denen, die auch begnadigt sind, die von der Gnade, stell dich mal vor, wenn jetzt hier ein Engel des Herrn kommen würde und sagen, heute Abend möchte ich euch eine Predigt halten. Der kann das nicht, das ist unmöglich. Zu den Begnadigten kann nur jemand sprechen, der selber begnadigt ist. Er muss hier mit uns fühlen können. Ein Engel ist in der Geistleiblichkeit. Wenn jetzt hier jemand von uns sagen würde, ich hatte in dieser Woche irgendwie Dinge, mit denen ich nicht fertig wurde, dann würde den Kopf schütteln und sagen, meine Herrschaften, davon kenne ich gar nichts. Ich bin mit allem in dieser Woche schön fertig geworden. Nicht? Sie sind in der Geistleiblichkeit. Sie können uns mit unseren Sorgen und Nöten, mit den Dingen, durch die wir zu gehen haben, doch absolut gar nicht verstehen. Und deshalb ist der Herr in unser Fleisch gekommen, ist an Gebärden als Mensch erfunden, ist versucht worden wie wir, ist geboren worden wie wir, hat gegessen wie wir, ist in Windeln gewickelt worden wie wir, alles wie wir, das ganze Leben, er weinte wie wir, er aß wie wir, er trank wie wir, er war an Gebärden als Mensch erfunden. Das ist der treue Hohepriester, auf den wir uns verlassen, der Mitgefühl hat mit allem, was uns bewegt. Und deshalb, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dann nicht von irgendjemand, der über allem steht, sondern von dem, der alles in gleicher Weise mit durchzumachen hat, wie jeder andere, der das Wort Gottes hört. Also Engel können in diesem Sinne nicht tätig sein in der Gemeinde. Sie sind ausgesandt, um derer willen, die Seligkeit ererben sollen. So steht es geschrieben in Hebräer im 1. Kapitel. Jetzt heißt es hier weiter, haben Engel keinen Einblick in den Heilsplan Gottes mit den Menschen. Nun, je nachdem, zum Beispiel ein Engel, es war wohl Gabriel, der kam ja zu Daniel schon im Alten Testament. Gabriel, der zu Maria kam, der zu Zacharias kam. Sie alle hatten Einsicht in den Heilsplan Gottes und haben ja zum großen Teil Dinge, die den Heilsplan Gottes betroffen haben, verkündigt. Also ich bin an sich um die Engel ganz unbesorgt. Die werden schon in Ordnung sein. Da wird nichts schief gehen. Es gibt natürlich in der Bibel auch den Ausdruck auserwählte Engel. Habt ihr das schon mal gelesen? Dass es auch selbst unter den Engeln den Begriff auserwählt gibt. Wer hat das schon mal gelesen in der Bibel? Keiner. Dann müssen wir es heute Abend lesen. Ich wünsche nur, ich finde es. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, diese Fragen weiter zu beantworten, sonst komme ich in Schwierigkeiten. Es ist ein Wort an Timotheus geschrieben. Paulus hat es an Timotheus geschrieben. Es heißt hier in 1. Timotheus im 5. Kapitel, im 21. Vers, ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Christus Jesus und der auserwählten Engel. Befolge diese Weisungen ohne Vorurteil und handle in keinem Fall nach Gunst. Wer hat schon mal in der Bibel gelesen, dass der Herr selbst seinen Engeln nicht traut? Und dass selbst der Himmel unrein ist vor ihm? Im Hiob. Könntet ihr das schnell finden? Ich meine, das müsste ganz schnell zu finden sein. Es ist so, dass Gott ja alles, ich suche die Stelle nicht, die werdet ihr suchen. Dann geht's hier weiter. Warum sind Engel in der Versammlung gegenwärtig? Ja, was soll ich dazu sagen? An sich ist das so, dass wir nach dem Worte Gottes eigentlich mit Gott versammelt sind. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist nicht oben im Himmel, das Reich Gottes ist hier unten auf Erden. Habt ihr es nicht gelesen in der Heiligen Schrift, dass der Herr Jesus selber sagte, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, es ist mitten unter euch, es ist in euch. Und wenn das Reich Gottes in uns und unter uns ist, dann ist alles, was zu dem Reiche Gottes gehört, und das ist nicht wenig, das ist eine ganze Menge. Das Reich Gottes besteht ja nicht nur in Worten allein, es besteht in der Kraft des Geistes, in der Beweisung, in der Mitteilung Gottes. Und das will ich euch schon jetzt sagen. Wenn der Herr hier ist, dann ist er nicht allein, dann ist er umgeben. Ihr könnt lesen, wo ihr wollt, in der Heiligen Schrift. Nehmt Hiob 1, Vers 8, nehmt Hiob 2, Vers 1, nehmt die Geschichte im Alten Testament, als der Prophet Gottes den Himmel offen sah und dann sagt, ich sah den König auf seinem Thron und das himmlische Heer zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Als Gott der Herr herabkam und sagte, lasst uns Menschen machen, war er nicht allein. Gott ist umgeben von den himmlischen Herrschern. Wenn wir jetzt an die Öffnung der sieben Siegel denken und das Angesicht des Herrn doch deutlich in der Wolke erkennen, so hören wir Bruder Brenim sagen, dass selbst sind sieben Engel gewesen, die diese in diese Herrlichkeitswolke waren und praktisch um den Herrn herum gewesen sind. Es ist also so, dass das, wo der Herr ist, das sind auch die Engel. Ich kann euch nur so viel sagen. Wenn der Herr in der Versammlung nicht gegenwärtig ist, dann ist doch kein Engel hier. Da braucht ihr gar keine Bange zu haben. Aber wenn der Herr hier gegenwärtig ist, dann habe ich keine Bange, dass auch einige seiner himmlischen Begleiter tatsächlich hier sind. Als er zu Abraham kam, hatte er zwei mit sich. Wie viel er bei sich hatte, als er sprach, lasset uns Menschen machen, mindestens auch zwei, vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. In jedem Fall, überall, wo der Herr ist, da ist er begleitet. Und so freuen wir uns, dass wir wissen, er hat verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Und das genügt uns. Und wenn die Engel ihn begleiten, das ist uns nur recht. Wir warten nicht auf Engel, die gegenwärtig sein sollen in der Versammlung. Das hat Gott ohnehin so eingerichtet, wie es richtig ist. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Mir genügt es schon, wenn der Herr hier ist, wenn es für richtig ansieht, noch einige mitzubringen aus der Herrlichkeit, dann ist es mir auch recht. Dann heißt es hier, Hebräer 12, 22 bis 24, bedeutet diese Stelle, dass wir auch erstens im Himmel, zweitens im tausendjährigen Reich und drittens in der Ewigkeit Versammlungen haben werden. Ja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe so weit noch gar nicht gedacht. Zunächst habe ich mich mit den Versammlungen hier auf Erden befasst. Und was dann im Himmel sein wird, erstmal die große Versammlung sowieso, die Vollversammlung, das haben wir eben schon gesagt, die Vollversammlung, das ist ein Wort, das gefällt mir seit heute an sich sehr schön. Ich habe es im Grundtext nachgelesen. Und die Vollversammlung wird stattfinden im Himmel. Und wo dann noch weitere Versammlungen sein werden, wir werden ja um den Herrn herum sein. Es kann sich niemand vorstellen, was das einmal sein wird. Darüber kann man gar nicht sprechen. Selbst ein Paulus, der doch in den dritten Himmel entzückt wurde, der sagt, ich habe unaussprechliche Worte gehört. Und was ich gesehen habe, darüber kann ich gar nichts sagen. Er behielt es für sich, aber er konnte so viel sagen, was kein Mensch gesehen, was kein Ohr gehört. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben.
Und das genügt uns. Ob da nur noch irgendwelche Dinge, ich will immer, wo was ist, werde ich auch sein und der Herr wird sein, wir alle werden dabei sein. Wichtig ist, dass wir dort sind. Im tausendjährigen Reich werden mancherlei Dinge sein. Jedes Jahr, so lesen wir es in der Heiligen Schrift, werden alle Völker nach Jerusalem kommen. Sie werden anbeten. Es wird das Laubhüttenfest gefeiert werden. Das lesen wir ja im Propheten Jesaja. Und das lesen wir auch teils im Propheten Sacharja, wie die Dinge im tausendjährigen Reich geordnet sein werden. Was die Ewigkeit anbetrifft, so ist das alles von Gott schon geplant und wir wissen, er hat es wohlgemacht. Ich kann euch also nicht sagen, wir werden in der Ewigkeit jeden Samstag eine Versammlung haben, weil es da gar keinen Samstag mehr gibt. Niemand wird sagen können, am Mittwochabend haben wir eine Bibelstunde, da gibt's keinen Mittwochabend mehr. Ewigkeit bedeutet, dass alle zeitlichen Begriffe aufgehört haben. Es gibt kein Morgen, es gibt kein Gestern. Es ist ewig. Ewig. Das kann man hier gar nicht begreifen. Gar nicht begreifen. Aber das, was Gott ist, wird seinem Zustand, der in der Ewigkeit ist, entsprechen. Nie einen Anfang, nie ein Ende. Ja, dann hat die Versammlung im Himmel auch keinen Anfang und kein Ende, wenn sie stattfindet. Im Himmel, das sind also Dinge, die wir alle sehen, die wir hören werden, ohne uns jetzt Sorgen zu machen. Also wer diese Sorge hat, die kann ich euch abnehmen, denn der Herr hat dafür gesorgt. Und ich möchte dort sein. Aber um dort zu sein, müssen wir hier sein. Die Bibel sagt tatsächlich im Hebräerbrief, verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr, dass sich der Tag der Wiederkunft Jesu Christi naht. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn in jeder Versammlung könnte ja irgendetwas Außerordentliches passieren. Und deshalb sind wir jedes Mal hier. Die nächste Frage. Ist das neue Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 2, und das himmlische Jerusalem, Hebräer 12, 22, ein und dieselbe Stadt? Ganz gewiss, ganz gewiss. Es gibt nicht zwei Städte, es gibt nur eine Stadt. Das ist die Stadt Gottes. Ob sie Stadt Gottes genannt wird, ob sie himmlisches Jerusalem, ob es das neue Jerusalem genannt wird, auch da müssen wir Acht geben. Wenn zum Beispiel gesprochen wird, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann steht plötzlich, und ich sah das neue Jerusalem. Wenn aber vorher nichts von neuem Himmel und von oder je nachdem wieder zusammen gerade sein mag, jedenfalls ist das Jerusalem, ob es das neue Jerusalem oder das himmlische Jerusalem genannt wird, immer ein und dieselbe Stadt. Es ist die Wohnstätte der Braut Jesu Christi. Es ist der Ort. Es sind die Wohnungen, die der Herr, der Bräutigam unserer Seele, seiner Braut bereitet hat. Das ist der Ort, von dem er sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Er hat alles bereitet und er wird uns zu sich holen, und zwar in Kürze. Das ist die glückselige Hoffnung, die wir aus Gnaden haben dürfen. Noch eine Frage. Gemäß Hebräer 12, 22 bis 23 sind Myriaden von Engeln in der Stadt Gottes. Das bedeutet wohl Milliarden mal Milliarden. Dieser Ausdruck ist mir nicht so sehr geläufig, ist auch etwas schwer auszusprechen. Schreiben lässt er sich besser. Ich weiß nicht, wie viele Engel Gott hat. Ich weiß nur, dass es viele sind. Und irgendwo steht ja geschrieben, Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Und eigentlich genügt mir das schon. Ich habe schon oft gesagt, dass Rechnen meine schwache Seite ist und ich könnte auch nie ausrechnen, wie viel das alles so ergibt. Und im Übrigen sind das Begriffe, die Gott uns mitgeteilt hat, um uns zu sagen, was er alles hat und was in der Herrlichkeit ist. Ich glaube nicht, dass man rechnerisch ermitteln kann, wie viel Engel sind. Man kann auch nicht ermitteln, wie groß die unzählbare Schar ist. Uns genügt, wenn geschrieben steht, es wird eine unzählbare Schar sein. Es steht nicht geschrieben, dass ihre Zahl nicht ausgedrückt werden konnte. Aber versucht ihr mal, nur 100.000 Menschen zu zählen. Ja, ihr könnt schätzen. Es heißt nicht, es ist keine unschätzbare Schar. Es steht nur, es ist eine unzählbare Schar. Ich gebe euch 100.000 Menschen auf irgendeinem Feld, meinetwegen in Holland auf dem Malifeld oder sonst irgendwo, und ich sage so, ihr zählt mir diese Leute mal. Ja, ihr braucht genauso viele Tage, wie Leute da sind, um durchzukommen. Und wenn ihr meint, ihr seid fertig, dann habt ihr Bange gehabt, dass ihr den doppelt gezählt habt, den habt ihr übersehen und sagt, Moment, ich muss wieder neu anfangen. Man muss die Heilige Schrift richtig lesen. Es gibt Menschen, die sagen unzählbare Schar, also ist es eine Anzahl, die in Worten nicht ausgedrückt werden kann. Das steht gar nicht geschrieben. Man muss schon, wenn man die Heilige Schrift liest, muss man genau lesen. Und es steht tatsächlich nur geschrieben, dass es eine unzählbare Schar. Ich sage noch einmal, es steht nicht, dass es eine unschätzbare Schar. Schätzen können wir alle. Es gibt viele, die können sogar noch mehr schätzen, wie da sind. Nicht? Aber es steht nicht, dass es eine unschätzbare Schar sein wird, sondern unzählbar. Und deshalb wird auch geschätzt. Wir haben gesehen, wenn Bruder Brenham in den Versammlungen war, ne, sagt, da waren 80.000, 70.000, 80.000, es waren alle Schätzungen. Sagt man, es waren 400.000, waren Schätzungen. Sagt man, 500.000, es war niemand. Der Hingang ist also Kopf um Kopf gezählt. Das geht überhaupt nicht. Also wir wissen, was die Heilige Schrift damit sagt. Jetzt noch als Abschluss, welche Aufgabe haben die Engel darin, wohlgemeint in dieser Stadt? Ja, was immer ihre Aufgabe sein mag, Brüder und Schwestern, wer immer diese Fragen gestellt hat, ich weiß es nicht, welche Aufgaben die Engel dort haben werden. Einmal haben wir gehört, zunächst werden sie uns alle erwarten. Und es steht ja geschrieben, öffnet euch, ihr uralten Tore, und tut euch auf, ihr ewigen Pforten, und lasst den König ein. Es wird ein Triumphzug sein, wenn wir dort in die Stadt unseres Gottes eingehen werden. Aber ob es unsere Aufgabe sein kann, uns in diese Dinge hineinzubegeben, das glaube ich nicht. Unsere Aufgabe ist die Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir sehen, es gibt sogar eine Stelle im Matthäus-Evangelium, da steht geschrieben, und ihre Engel schauen allezeit das Angesicht meines himmlischen Vaters. Aus der Stelle könnte sogar hervorgehen, dass jeder einen Engel hat. Hier, irgendwo habe ich doch noch gelesen. Ihr wisst, wo steht in Matthäus, ich weiß nicht genau, ich glaube in Matthäus 18 oder 19, irgend in diesen Kapiteln steht's, ja, Kapitel 18. Hier heißt es von Vers 10, seht zu, dass ihr keinen von diesen Kleinen geringschätzt, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines himmlischen Vaters. Was schon über diesen Vers alles gepredigt wurde, das kann man hier in einem oder einigen Gottesdiensten gar nicht alles wiedergeben. Wir dringen in solche Sachen gar nicht ein. Wir freuen uns, wenn wir einen solchen Vers lesen. Hier steht, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines himmlischen Vaters. Das genügt uns. Und darüber sind wir froh. Wir dürfen niemals in die Wege der Schriftgelehrten gleiten, die meinten, alles erklären zu müssen. Wir müssen gar nichts. Wir dürfen glauben, was im Worte Gottes geschrieben steht. Und nirgends hat der Heiland gesagt, geht hin in alle Welt und erklärt es den Leuten, bis sie es fassen. Er sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und er sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und Predigt aus dem Worte Gottes. So möge der Herr uns helfen, dass wir alle Zeit in der richtigen Einstellung sind und unser Augenmerk auch auf die Hauptdinge konzentrieren durch die Gnade Gottes. Ihr wisst, Wissen ist eine schöne Sache. Im Weltmund sagt man, Wissen ist Macht. Es mag stimmen, aber wenn schon, dann doch das Wissen, das Gott uns hier hinterlassen hat. Es gibt einige Dinge oder vieles, was uns bereits in der Heiligen Schrift erläutert wurde, und das, diese Erläuterungen geben wir weiter. Sind Dinge in der Heiligen Schrift nur ausgesprochen, ohne dass irgendwie und irgendwann Bezug darauf genommen wird, aus dem man mehr entnehmen könnte, so lassen auch wir es dabei, wie es uns aus Gnaden überliefert worden ist. Eins wissen wir, Gott macht seine Engel zu Winden und seine Boten zur Feuerflamme. Beides ist eine schöne Sache. Wenn der Wind da ist und das Feuer, dann kann manches passieren. Der Wind trägt das Feuer, wohin es sein soll. Nicht? Er macht seine Engel zu Winden und seine Boten zur Feuerflamme. Gott schenke uns, eine solche Feuerflamme zu sein. Er schenke Gnade, dass die Winde dann diese Feuerflammen doch irgendwo hinbringen, wo manches angezündet wird, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Der Herr Jesus selber sagte, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber, es brennete schon. Und es soll in all unseren Herzen brennen, nämlich das Feuer des Heiligen Geistes, das vom Wind des Geistes bewegt wird. Und ihr wisst ja, ein Feuer braucht den Wind, damit es nicht ausgeht. Das kennen wir noch alle aus den alten Zeiten, wo man das Feuer immer neu anmachen musste, wie wichtig war einem da der Wind. Heute weiß man das nicht mehr. Wenn man sagt Feuer und Wind, unsere Jugendlichen, die meinen, der Wind bläst das Feuer aus. Nein, der Wind ist nötig, um das Feuer zur hellen Flamme zu machen. Manchmal werden die jungen Leute uns noch dankbar sein, wenn wir ihnen alte Beispiele erläutern. Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade, für sein teures und heiliges Wort, für all seine Wege, für all seine Gedanken, für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir glauben, dass er auch heute Abend hier gegenwärtig ist und uns besucht hat, als der Aufgang aus der Höhe. Wir wollen niemals unser Augenmerk auf etwas anderes konzentrieren als auf den Herrn allein. Selbst als Jakobus, Johannes und Petrus, Elia und Moses mit auf dem Verklärungsberge sahen, als das so weit war, wie Gott es haben wollte, steht geschrieben, sie sahen niemand als Jesus allein. Das ist die Summe alles dessen, was Propheten und Apostel, was Engel geredet, was immer vom Himmel herabgekommen ist auf diese Erde, die Summe des Ganzen ist Jesus Christus verklärt vor unseren Augen. Möge der Segen Gottes und seine Gnade mit uns sein. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Ach, wir beten dich an. Du hast uns über alles genug gesagt, damit wir die Ehrfurcht vor dir, vor deinem Wirken und vor deinem Worte behalten ewiglich. Ach, wir preisen dich, treuer Meister, für das größte Geschenk deiner Selbstoffenbarung, die uns zuteil wurde. Wir danken dir, dass wir bezeugen können, die Offenbarung Jesu Christi und mit ihr das ganze Geheimnis Gottes geoffenbart in Christus und kundgetan in der Gemeinde, die er erlöst und befreit, die er zum Eigentum erkoren, in der er lebt, in der er wandelt, in der er wirkt. Wir danken dir, treuer Herr, auch für das Wort über den Wächter und die Wächter. Du hast einige, du hast viele. Du hast alle zu einer Aufgabe bestimmt in deinem Reiche, in deinem Hause. Alle müssen wachen über sich selbst und übereinander. Und dann hast du Aufgaben verteilt. Eine Gesamtverantwortung hast du gegeben. Herr, wir preisen dich. Was sollen wir dir sagen? Voll sind unsere Herzen mit Dank und mit Anbetung, mit Jubel und Lobpreis, um des Willen, das du getan hast. Mögen auch hier die himmlischen Heerscharen einstimmen in das Lobopfer unserer Lippen. Aber Herr, besorgt sind wir darum nicht. Besorgt sind wir darum, dass sich unser eigener Mund öffnet und unsere Zunge dich preist. Halleluja! Die Engel wissen, was sie zu tun haben. Ihnen braucht es niemand zu sagen. Uns muss man es immer wieder sagen. Ach Herr, aber dort in der Vollversammlung wird unser Mund voll Lachens sein und die Zunge voller Ruhm. Denn Großes hast du getan. Erlöst hast du dein Volk und befreit und als dein ewiges Eigentum erkoren. Wir danken dir für alle Gedanken deines Wortes und bitten dich um deinen heiligen Segen, treuer Gott. Ordne alle Gedanken und dass alle wissen, dass hier niemand etwas tun kann als du allein. Und wenn du keine Weisung gibst, wissen wir nicht, was geschehen soll. Aber eins wissen wir, du hast uns und dein gesamtes Werk in deinen starken Händen. Du wirst es wohl machen zum Preise und zur Ehre deines Namens. Halleluja. Amen.